Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ich bin heute auf einer Friedensdemo und ich bin so dreist, dass ich sagen will, wir fordern Waffen, weil dieser Krieg uns alle angeht und das ist ein antiimperialistischer Krieg.
Der Satz einer ukrainischen Aktivistin heute auf der Friedenskundgebung in Berlin. Hunderttausende Menschen kamen zusammen, um sich mit der Ukraine zu solidarisieren. Aber sind sich da plötzlich alle einig, dass Solidarität auch heißt Bewaffnung, Aufrüstung? Das wollen wir in dieser Fazitausgabe besprechen, genauso wie Putins Ankündigung, er werde Atomstreitkräfte bereitstellen. Joe Biden hat die erste afroamerikanische Richterin für den Supreme Court nominiert. Wer ist diese 51-jährige Ketanji Brown Jackson? Und wir erinnern an einen der besten Kunstkrimis der Nachkriegszeit. Vor 10 Jahren wurden auf dem Schwabinger Dachboden von Cornelius Gurlitt hunderte Kunstwerke gefunden. Was haben wir seitdem beim Thema Raubkunst gelernt? Das alles hier in dieser Fazitausgabe. Vielen wurde heute Angst und Bange, als Wladimir Putin ankündigte, er versetze seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Es war ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als in Berlin hunderttausende Menschen für Frieden in der Ukraine auf die Straße gingen. Nach einem Frieden, nach der Niederlegung von Waffen, sieht das momentan allerdings gar nicht aus. Es ist eine Zeitenwende, wie Olaf Scholz es nennt, ein Bruch mit der Politik der Abrüstung der vergangenen 30 Jahre. Aber wo führt diese Aufrüstung hin und was heißt Frieden? Darüber habe ich mit Ulrich Kühn gesprochen, Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Welches Signal ging denn nach Ihrer Meinung heute von dieser Friedensdemonstration aus, über das Bekenntnis zur Solidarität hinaus?
Nun, ich denke, dass das ein wichtiges Signal war, wenn ein solches Land wie Deutschland, zentral in Europa gelegen, ein sehr mächtiges Land in der Hauptstadt, so viele, vor allem auch junge Menschen zusammenkommen, die deutlich machen, wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden, aber wir stehen eben auch an der Seite der Ukraine. Wir machen klar, wer hier der Aggressor ist. Und ich würde mir wünschen, dass diese Bilder vor allem auch in Russland gesehen werden. Ich bin da nur leider sehr skeptisch, wenn man sich inzwischen anschaut, wie reglementiert doch in Russland alles ist.
Als überzeugter Pazifist konnte man bei dieser Kundgebung aber auch zusammenzucken. Wir haben zu Beginn der Sendung den Redeausschnitt einer ukrainischen Aktivistin gehört. Sie sagte, ich bin auf einer Friedenskundgebung und ich fordere Waffen. Also Herr Kühn, es gab ja früher mal den Slogan, Frieden schaffen ohne Waffen. Ist Pazifismus endgültig out?
Naja, was man feststellen muss, ist, wir sind wirklich in einer neuen Zeit angekommen. Wir haben einen russischen Präsidenten, von dem nicht mehr klar ist, ob er vielleicht sogar geistig verwirrt oder verrückt geworden ist, der nicht davor zurückschreckt, in die schlimmsten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hinabzutauchen, der mit völkischen Slogans gegen ein Nachbarvolk vorgeht, Zivilisten bombardiert. Natürlich muss man sich an der Stelle fragen, wie können wir uns dessen erwehren und wie können wir hier der Ukraine helfen? Ich persönlich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass es Waffenlieferungen allein sind, die jetzt an dieser Stelle helfen. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass man von Seiten der ukrainischen Zivilbevölkerung sagt, das ist das Einzige, was uns jetzt hilft. Und es ist schön, dass ihr für uns demonstriert und vielleicht betet, aber das hilft uns nichts gegen die russischen Truppen.
Aber wie erklären Sie sich, dass der Mainstream bereit ist zu dieser Bewaffnung?
Na, zunächst einmal haben wir es heute mit einer ganz anderen Bewegung zu tun als das, was wir noch in Westdeutschland klassisch als Friedensbewegung aus den 70er und 80er Jahren zu tun hatten. Also das heißt, diese Gesellschaften, die letztlich pazifistisch unterwegs waren, man muss auch dazu sagen, natürlich in Westdeutschland immerhin geschützt durch die USA über viele Jahrzehnte, die gibt es so nicht mehr. Und ich glaube, dass gerade die Jüngeren heute es als eine ihrer Aufgaben ansehen, dass bestimmte Werte geschützt werden. Zu diesen Werten gehören Menschenrechte, Gleichberechtigung. Dazu gehört aber auch, dass man sich beispielsweise für globale Probleme wie den Klimawandel eben einsetzt und jetzt nicht Jahre oder Jahrzehnte verliert, weil man einen neuen Kalten Krieg kämpfen möchte. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund hören wir doch etwas mehr radikalere Forderungen aus dieser, nennen wir sie mal, vielleicht neuen Friedensbewegung. als wir das aus den 80er oder 70er Jahren kennen.
Aber es gab ja vor einigen Wochen auch noch gute Gründe für die Bundesregierung, diese Waffen nicht zu liefern.
Genau, es gibt übrigens auch heute noch eine Reihe von guten Gründen, diese Waffen vielleicht nicht zu liefern. Denn diese Verbringung von Waffen in die Ukraine wird natürlich mit zunehmendem Kriegsgeschehen auch gefährlicher werden. Man muss die über die Grenze rüberbringen. Solche Konvois können von der russischen Luftwaffe angegriffen werden. Dabei könnte es zur Auseinandersetzung auch mit NATO-Soldaten und NATO-Personell kommen. Das heißt, hier sehe ich auch schon durchaus Eskalationspotenzial. Und ich glaube, dass die Warnungen, die man von Wladimir Putin gehört hat, der Westen solle sich nicht einmischen, natürlich in diese Richtung abzielen.
Jetzt schauen wir mal auf Putin und auf seine Ankündigung, Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen. Was genau heißt das denn jetzt eigentlich?
Die ganz ehrliche Antwort ist, das weiß eigentlich im Westen, zumindest von den Analysten, die nicht im Geheimdienstbereich arbeiten, niemand. Wir wissen inzwischen, dass das, was Putin angekündigt hat, sich wohl auf die sogenannten strategischen Nuklearstreitkräfte bezieht. Das sind die, die vor allem anhand von Interkontinentalraketen oder strategischen Bombern und U-Booten auf die USA abzielen. Das heißt, das Signal, das davon ausgeht, geht meiner Meinung nach in Richtung der USA. Wir wissen aber nicht, ob das nicht vielleicht unter Umständen auch bedeutet, dass Putin in den nächsten Tagen das Einsatzlevel für die taktischen Nuklearwaffen anheben würde. Und die taktischen Nuklearwaffen, das wären dann diese mit kürzerer oder mittlerer Reichweite. Das würde dann signalisieren, dass Putin den Druck auf die Ukraine erhöhen möchte, vielleicht sogar auch den Druck auf die europäischen NATO-Verbündeten, beispielsweise wie Deutschland.
Okay, taktische Nuklearwaffen, die dann auf dem Territorium der Ukraine landen oder anderer NATO-Staaten im Umfeld?
Ich glaube, dass das, was wir jetzt sehen, ist vor allem eine Signalwirkung in Richtung des Westens. Und Putin hat es schon mal gesagt, wir wollen, dass ihr euch raushaltet aus diesem Krieg. Und in dem Moment, wo er jetzt mit Nuklearwaffen droht, unterstreicht er nochmal diesen Punkt. Ich glaube nicht, dass das heißt, dass Putin jetzt in nächster Zeit Nuklearwaffen einsetzen wird oder dieses plant. Und wir wissen ja auch beispielsweise nicht, was konkret mit diesem Schritt verbunden ist. Aber in dem Moment, wo wir beispielsweise sehen, dass mehr russische Atom-U-Boote in See stechen, dass beispielsweise auch die strategischen Bomber mit Bomben beladen werden, das ist dann wirklich ein sehr, sehr extremes Zeichen. Und ich hoffe, dass wir dieses in den nächsten Tagen nicht auch noch sehen werden.
Wenn sich jetzt die Ukraine ergeben würde, danach sieht es ja momentan überhaupt nicht aus. Wäre das eine Alternative?
Ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt muss man vor allem auch im Westen darüber nachdenken, wie können wir jetzt Putin eine irgendwie geartete, gesichtswahrende Lösung anbieten. Ich weiß, unter den jetzigen Bedingungen, Putin lässt Zivilisten in der Ukraine bombardieren, hört sich das wahrscheinlich für viele Außenstehende fast schon unmoralisch an, dass man quasi darüber nachdenkt, welches Angebot man ihm macht. Ich glaube aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo der Krieg nicht gut läuft für Russland in der Ukraine, wo der Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer viel stärker ist, als Russland das angenommen hat, ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt Putin und sein Regime sehr stark in die Ecke gedrängt sind. Und ich befürchte, dass sie unter diesen Voraussetzungen etwas noch viel Schlimmeres machen könnten. Deswegen müssen wir im Westen jetzt drüber nachdenken, wie könnten wir Putin und seine Clique aus dieser Ecke herausbekommen. Ich weiß nicht, was hier möglich ist. Vielleicht ein Waffenstillstandsabkommen. Vielleicht, dass man auch die gerade beschlossenen Sanktionen verknüpft mit einer politischen Gegenleistung Russlands, um sie wieder zurückzunehmen. Also beispielsweise kompletter Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine im Gegenzug für eine Rücknahme der SWIFT- und Bankensanktionen. Gleichzeitig würde sich dann immer noch die Frage stellen, wer zahlt eigentlich für diese Kriegsverbrechen, die gerade in der Ukraine begangen wurden. Also Sie merken schon, eine ganz schwierige Situation. Und ich hoffe, dass hier wirklich kühle Köpfe auf der westlichen Seite überwiegen werden in den nächsten Tagen.
Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien an der Universität Hamburg. Auch in vielen anderen Ländern wurde heute für den Frieden demonstriert und zaghafte Proteste gibt es auch in Russland. Evgeny Kasakov ist Historiker und Kurator am Auswandererhaus. Wie sehen diese Proteste in Russland denn aus, habe ich ihn gefragt.
In Moskau und in anderen Städten, vor allem in den Großstädten, gehen unterschiedliche Menschen auf der Straße, viele junge. Politisch gesehen sind es vor allem zwei politische Lager. Erstens liberale und zweitens linke Kräfte, die gegen diesen Krieg sind. Wobei es natürlich Dissens gibt zwischen diesen beiden politischen Strömungen, weil die Liberalen eher dazu neigen, auch offensiv Ukraine zu unterstützen, auch ukrainische Fahnen mitzutragen, während aus dem linken Spektrum eher die Haltung kommt, wir sind sowohl gegen Invasion als auch gegen NATO. Und das ist jetzt kein Anzeichen für Sympathie für Zelenskys Regierung, sondern vor allem Protest gegen Putins Invasion.
Und können Sie ein paar Zahlen nennen?
Also, als Krieg begann am 24. Februar, waren es in Moskau 700 Menschen, in St. Petersburg 200 Menschen und landesweit wurden allein 1700 festgenommen nach der Angaben des Menschenrechtsorganisation und Portal Over the Info. Bis heute insgesamt sind in Russland 5676 Menschen festgenommen. Das sind allein die Festgenommenen. Aber man sollte nicht die Anzahl der Kriegsgegner allein an der Anzahl der Demonstranten auf der Straße ablesen, weil also alle diese Demonstrationen sind nicht genehmigt und alle Menschen, die dorthin gehen, riskieren sehr viel. Und es wird sehr viel darüber diskutiert, ob es vielleicht andere Protestformen gibt, die effektiver sind und nicht so riskant. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass auf Plattform Change.org eine Petition gestartet wurde für sofortige Beendung des Krieges. Innerhalb von 24 Stunden haben es über 400.000 Menschen unterschrieben. Das ist natürlich bei weitem mehr als die, die überhaupt auf der Straße waren. Einige Menschen gehen auch nicht zu Demonstrationen, sondern demonstrieren einzeln, weil wenn sie an einer Demonstration teilnehmen, die nicht genehmigt wurde, machen sie sich strafbar.
Herr Kasakov, wir beide haben uns vor ungefähr einem Jahr schon einmal unterhalten über die Proteste bei der Verhaftung von Alexei Nawalny. Damals gingen ja 100.000 auf die Straße. Also, wenn man diese Zahlen vergleicht, was kann man daraus schließen? Dass der Krieg den Russen nicht so viel bedeutet oder dass die Gefahr zu demonstrieren im vergangenen Jahr enorm gewachsen ist? Oder hinkt dieser Vergleich sowieso?
Also dieser Vergleich hinkt aus verschiedenen Gründen. Erstens, wir sprechen da von Zahlen landesweit und über mehrere Tage gestreckt. Ich kann sagen, in der Stadt, wo ich in Russland arbeitete, bis vor kurzem Perm, waren jetzt ungefähr ein Drittel so viele Leute da bei Antikriegsprotesten wie bei Nawalny-Protesten Anfang des Jahres. Aber es sind auch unterschiedliche politische Kräfte. Klar, Nawalny-Anhänger nehmen an diesen Protesten auch teil, aber es sind auch viele Leute, die damals für Nawalny nicht demonstrieren gegangen sind, weil sie sich mit dem überhaupt nicht identifizieren. Zweitens, Risiko der Repressionen ist gewachsen. Drittens, Bewegung der Nawalny-Anhänger selber ist durch Repressionen auch geschwächt worden. Und gerade ist es auch so, dass viele Leute ganz dringende andere Probleme haben, wie zum Beispiel Geld abheben, Geld umtauschen, was in manchen Städten nicht mehr geht, oder ganz schnell Elektrogeräte kaufen, weil man davon ausgeht, bald wird es unerschwinglich teuer werden, oder schnell Kredite aufnehmen. Und das ist auch ein Fakt. Wie gesagt, ganz viele Leute protestieren, indem sie in sozialen Netzwerken irgendetwas posten. Viele Leute haben unterschrieben Aufrufe von Angehörigen ihrer Berufsgruppe, ohne auf die Straße zu gehen. Weil wer auf die Straße geht, macht sich strafbar. Aber wer sagt, wir haben einen Aufruf der Ärzte oder Aufruf der Lehrer unterschrieben oder Aufruf von Mitarbeitern einer bestimmten Hochschuleinrichtung, macht sich erstmal nicht strafbar. Diese Möglichkeit haben viele Leute genutzt.
Gibt es denn auch innerhalb der Duma Kritik an dieser Invasion?
Also bei der Abstimmung um die Anerkennung der Volksrepubliken hat sich, also der Antrag stellte die größte Oppositionspartei Russlands, KPRF, das ist relativ kommunistische Partei der Russen. Russische Föderation, eine relativ brave Oppositionspartei, aber immerhin größte. Und dagegen haben nur gestimmt Angehörige von einer ganz kleinen Fraktion, die sich Neue Menschen nennt und sich so ganz verschwommen liberal gibt, aber eigentlich als ein Projekt von Administration des Präsidenten gilt, also nicht als eine richtige Oppositionspartei. Aber seitdem Krieg begonnen hat, hat sich auch einiges geändert, weil derselbe Abgeordnete der KPRF, Michael Matwejew, der diesen Antrag einbrachte, hat gesagt, ich habe diesen Antrag für den Frieden gebracht, damit die Volksrepubliken anerkannt werden, aber nicht, dass Russland in ganz Ukraine Krieg führt. Und er hat sich zusammen mit seinem Fraktionskollegen Oleg Smolin gegen den Krieg gestellt, ganz offiziell. Das entspricht nicht der Position der Parteiführung, also vor allem den Parteivorsitzenden Gennadij Zyuganov. Aber in der KPRF selber werden immer mehr Stimmen lauter, auch von bekannten Politikern, wie zum Beispiel ehemaliger Gouverneur von Region Irkutsk, Levchenko, die ganz klar sagen, nein, 2014 waren wir vielleicht dabei, Krim-Aktionen mitzutragen und Ausrufung der Volksrepubliken mitzutragen, weil wir auch in diesen Volksrepubliken uns ein anderes Wirtschaftsmodell versprachen. Aber jetzt hat sich die Situation geändert und einen Krieg gegen Ukraine in dem Maßstab tragen wir nicht mit, wollen wir nicht und wollen auch auf ihre baldige Beendung hinarbeiten. Mhm. Deswegen, es ist jetzt nicht so, dass Krieg von Problemen ablenken, sondern Krieg bringt massive neue Probleme mit sich, wirtschaftliche Probleme, die auch alle treffen werden. Also natürlich wird in den staatlichen Medien das heruntergespielt, aber niemand macht daraus ein Geheimnis, dass auf diesen Schritt Sanktionen folgen werden. Das ist ja, ne, in den letzten Tagen wurde ja viel über Diplomatie gesprochen, was ist bei Diplomatie schiefgelaufen. Und das fragen sich auch heute Leute, das fragen sich auch viele Kriegskritiker in Russland, kann man sagen. Ja, jeder Staat kalkuliert bei internationalen Beziehungen darauf, dass die gegenüberstehende Seite in der Lage ist, durchzurechnen, wie militärische und wirtschaftliche Macht verteilt sind. Und soweit beide Seiten die Einschätzung haben, dass die Kräfteverhältnisse halbwegs korrekt bei den Verhandlungen eingeschätzt werden, wird dann auch weiter verhandelt. Mhm. Aber wenn ein Staat meint, dass die eigentlich dem Kräfteverhältnis angemessene Unterordnung des Verhandlungspartners ausgeblieben ist, dann eskaliert es schnell. Und wir sehen ja gerade, wie versucht wird, die Kosten für diese Entscheidung für Russland seitens der Kontrahenten hochzutreiben. Und alle fragen sich natürlich, wann es wieder Verhandlungen gibt.
Der Historiker Jewgeni Kasakow zu den Protest- und Oppositionsbewegungen in Russland. Vorläufig ist es noch eine Nominierung, aber eine mit Schlagkraft, eine mit hohem Symbolwert. Eigentlich immer, wenn ein neuer Richter oder eine neue Richterin in den US-amerikanischen Supreme Court gewählt wird. Präsident Joe Biden will sein Wahlversprechen einlösen und die erste afroamerikanische Frau auf diesen Posten befördern. Sie heißt Ketanji Brown Jackson und sie soll den 83-jährigen Stephen Breyer beerben, Doris Simon in Washington. Wer ist denn diese Ketanji Brown Jackson?
Ja, das ist eine Frau, die schon eine beachtliche Karriere hinter sich hat. Sie ist jetzt noch Richterin am Bundesberufungsgericht in Washington. Das ist eine typische Position, aus der man immer im Kreis derjenigen ist, die für den Supreme Court, wenn denn mal ein Platz frei wird, denn die Supreme Court-Richter sind ja auf Lebenszeit bestimmt, immer in Frage kommt. Sie war davor schon am Bezirksgericht. Sie hat am Supreme Court selber gearbeitet und zwar für Richter Stephen Breyer, denjenigen, dem sie jetzt nachfolgen soll, 1999 und 2000. Sie hat eine ganz normale Highschool gemacht, danach aber eine wirkliche Eliteausbildung in Harvard, ihre Abschlüsse gemacht. Aber, und das, glaube ich, war für Präsident Joe Biden sehr wichtig, er hat nämlich genau dasselbe gemacht, ganz am Anfang seiner Karriere, sie war auch Pflichtverteidigerin. Und das ist total ungewöhnlich für Richter, die in den Supreme Court kommen, dass man so einen doch recht harten Job, wo man wirklich mal lernt, wie die Wirklichkeit aussieht im amerikanischen Justizsystem, selber gemacht hat. Das hat Ketanji Brown, übrigens Mutter von zwei Kindern, auch gemacht.
Ich erinnere mich an Ruth Bader Ginsburg, die Richterin, die fast so etwas wie ein Popstar war und ja vor anderthalb Jahren gestorben ist. Was kann man in dieser Position der obersten Richterin denn reißen oder was wird von jemandem wie Ketanji Brown Jackson erwartet?
Naja, sie ist, wenn sie erstmal bestätigt ist für diesen Job, sie muss ja dadurch vom US-Senat bestätigt werden, das ist ja nicht ohne, kommen wir vielleicht noch drauf. Wenn sie das ist, ist sie wirklich völlig frei. Dann kann sie im Prinzip machen und entscheiden, wie sie es für richtig hält. Der Präsident hat bei ihrer Vorstellung sozusagen als seine nominierte Kandidatin gesagt, er habe nach jemandem gesucht, der wie der Richter Breyer, den sie beerben soll, ein pragmatisches Verständnis dafür habe, dass das Gesetz für das amerikanische Volk funktionieren müsse, dass die Verfassung eine unverwüstliche Charta der Freiheit sei. Und auch jemanden, wie er sagte, mit der Weisheit zu erkennen, dass die Verfassung bestimmte unveräußerliche Rechte schütze. In diesen Zeiten in den USA ist das ja nicht mehr unbedingt etwas Selbstverständliches. Und was er dann nannte, Integrität, starken moralischen Kompass und Mut für das einzutreten, was sie für richtig hält, das geht auch in diese Richtung. Denn Ketanji Brown Jackson wird eine liberale Richterin sein. Das weiß man aus ihren Entscheidungen in der Vergangenheit. Ganz bekannt zum Beispiel ist eine Entscheidung von 2019, wo die damals noch Trump-Regierung geklagt hatte. Da sollte der Rechtsberater von Donald Trump aussagen. Die Trump-Regierung versuchte, das vor Gericht zu verhindern. Und Ketanji Brown Jackson hat damals in ihrer Stellungnahme als befasste Richterin geschrieben, Präsidenten seien keine Könige. Sie hätten keine Untertanen, die durch Loyalität oder Blut gebunden sei und über deren Schicksal sie bestimmen dürften. Das in Richtung Trump-Regierung. Mhm. Vielmehr sei es in diesem Land der Freiheit unbestreitbar, dass derzeitige ehemalige Mitarbeiter des Weißen Hauses für das Volk der Vereinigten Staaten arbeiteten. Das ist ihre Vorstellung. Ansonsten ist sie dafür bekannt, liberal zu sein, aber kompromissbereit und immer auf dieser Basis auch nach einer Lösung zu suchen, denn der Supreme Court, an den sie geht, hat ja eine starke konservative Mehrheit.
Gewählt ist sie jetzt noch nicht, aber dass sie gewählt wird, ist doch relativ wahrscheinlich, oder?
Das weiß man heutzutage nicht. Der Senat ist 50-50 besetzt. Das Zünglein an der Waage ist dann immer Vizepräsident Harris, wenn es 50-50 steht. Ketanji Brown Jackson ist in ihrer letzten Position am Berufungsgericht des Bundes auch mit 3 republikanischen Stimmen bestätigt worden, von den beiden moderaten Senatorinnen Collins und Murkowski und von Lindsey Graham. Lindsey Graham wird wahrscheinlich, so wie er sich geäußert hat, diesmal nicht für sie stimmen. Mhm. Ob Murkowski und Collins das tun, ist offen. Wahrscheinlich wird es knapp werden, aber dass sie gewählt wird, es gibt eine gute Chance dafür.
Doris Simon über Ketanji Brown Jackson, nominiert für einen Richterposten am US Supreme Court als erste afroamerikanische Frau überhaupt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kulturnachrichten kommen heute von Frederik Wirwig.
Der Angriff Russlands auf die Ukraine wühlt auch die Kulturwelt auf. Die russische Opernsängerin Anani Trepko äußerte sich auf Instagram. Sie sei gegen diesen Krieg, schrieb sie, und wörtlich: Ich bin eine Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine und der Schmerz und das Leid brechen mir das Herz. Sie wolle, dass dieser Krieg aufhöre und die Menschen in Frieden leben könnten. Ähnlich äußerte sich ihr Ehemann, der aserbaidschanische Tenor Yusuf Eyvazov. Netrebko und Eyvazov wandten sich zugleich dagegen, Künstler oder irgendeine öffentliche Person zu zwingen, ihre politischen Ansichten öffentlich zu machen und ihr Vaterland, Zitat, zu beschimpfen. Im Kampf gegen russische Propaganda will die EU die russischen Staatsmedien RT und Sputnik verbieten. Diese würden nicht länger in der Lage sein, Lügen zu verbreiten, um den Krieg des russischen Präsidenten Putin gegen die Ukraine zu rechtfertigen und Spaltung in der EU zu säen, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. Man arbeite an Instrumenten, die giftigen und schädlichen Desinformationen in Europa zu verbieten. Von der Leyen sprach von einem einmaligen Schritt. Das Verbot solle auch die Tochtergesellschaften von RT und Sputnik betreffen. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, hat die Gegner der russischen Armee in der Ukraine als Kräfte des Bösen bezeichnet. In seiner Sonntagspredigt warf der Patriarch den ukrainischen Soldaten vor, die historische Einheit zwischen den beiden Ländern brechen zu wollen. Kirill warnte die Gläubigen vor, Zitat, dunklen Kräften von außen, die sich über Russland lustig machen könnten. Derweil forderte Papst Franziskus beim Angelusgebet auf dem Petersplatz in Rom ein Ende der Kämpfe. Lass die Waffen schweigen, sagte er. Gott sei mit denen, die den Frieden suchten, nicht mit denen, die zur Gewalt greifen. die seit Baubeginn kritisierte barocke Fassade des Humboldt-Forums in Berlin bröckelt. Nach Informationen der Stiftung Humboldt-Forum sind Teile des Putzes aus einer Fensterrundung gefallen. Das werde nun untersucht. Nach den jüngsten Stürmen mussten deswegen Teile des Schlüterhofes gesperrt werden. Die Fassade des rund 680 Millionen Euro teuren Prestigeobjekts ist an drei Seiten des Gebäudes eine Rekonstruktion des historischen Stadtschlosses.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Tatsächlich schon 10 Jahre her ist es, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg mehr als 1000 Bilder in der Münchner Wohnung von Cornelius Gurlitt beschlagnahmte. Cornelius Gurlitt, dem Sohn des NS-Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt. Dieser Schwabinger Sensationsfund am 28. Februar 2012 machte weltweit Schlagzeilen. Da war ein alter Mann, der zurückgezogen lebte und Bilder von Picasso, von Beckmann und Renoir sein eigen nannte. Aber ja, was heißt schon Eigentum, wenn der Verdacht von NS-Raubkunst begründet im Raum steht? Schließlich war Gurlitts Vater damals in der NS-Zeit mit der Verwertung beschlagnahmter Kunstwerke beauftragt. Mein Kollege Stefan Koldehoff ist spezialisiert auf Raubkunst und war und ist mit diesem Fall Gurlitt intensiv beschäftigt. Stefan Koldehoff, können Sie sich erinnern, was Sie damals gedacht haben, als dieser Fund bekannt wurde?
Also das Erste, was ich mitbekommen habe, war diese inzwischen legendäre Titelseite der Illustrierten Focus, die ja so gerne ein Nachrichtenmagazin sein möchte, die von Hitlers Milliardenschatz gesprochen hat. Und dann war auf dem Cover natürlich auch Hitler zu sehen und ein unscharfes Franz-Marc-Gemälde im Hintergrund und die Behauptung, da ist ein unbekannter Kunstschatz gefunden worden. Und ich habe als allererstes gedacht, das stimmt so mit Sicherheit nicht. Es gibt keinen unbekannten Milliardenschatz mehr in Deutschland. Das kann so nicht stimmen. Aber gleichzeitig auch, dass nach dem Krieg und im Krieg Dinge verschwunden sind, die bis heute noch nicht wiedergefunden sind, das stimmt. Also Dimension wahrscheinlich völlig überzeichnet, aber ja, mit Dingen, die den rechtmäßigen Besitzerinnen im Krieg gestohlen, abgepresst wurden, haben wir bis heute immer noch ein Problem, natürlich.
Die Öffentlichkeit, die hat ja erst sehr viel später von diesem Fund erfahren, nämlich 1,5 Jahre nach der Beschlagnahmung. Warum eigentlich? Weil keiner wusste, wie man mit diesem Fall jetzt am besten in der Öffentlichkeit umgeht?
Ja, da haben Sie, glaube ich, völlig recht. Ich glaube, das war der Punkt. Also wenn wir es uns noch mal klar machen, Ende September 2010 sitzt ein alter Mann in einem Zug von der Schweiz nach München und irgendwelchen Zöllnern war aufgefallen, dass der ja am Morgen erst in die Schweiz gefahren war. Und die stellen fest, das dürfen sie ja, der Mann hat eine größere Menge Bargeld bei sich. Das riecht doch irgendwie nach Steuerhinterziehung. Und dann malen natürlich die bürokratischen Mühlen, dann werden Anträge gestellt, dann findet eine Hausdurchsuchung statt. Dann stellt man fest, na gut, viel Bargeld hat er nicht gehabt in seiner Etagenwohnung da in München-Schwabing, aber ganz, ganz viele Kunstwerke in Stellagen stehen da. Das müssen wir doch mal genauer untersuchen. Und das hat dann eben eine Zeit gedauert.
Die Berichterstattung war ja dann teilweise auch reißerisch. Sie haben ja gerade den Fokustitel schon genannt. Der ältere Herr Gurlitt starb 2014, also eigentlich nur ein Jahr, nachdem es bekannt geworden war. Und aus seinem Verhalten ist man ja auch nie so richtig schlau geworden. Also er wollte die Bilder jedenfalls nicht zurückgeben, ne?
Er war sicherlich so etwas wie ein wunderlicher Mensch, wie man das heute nennen würde. Er lebte allein, zurückgezogen, er war menschenscheu, erzählen Menschen, die ihn getroffen haben, sein Betreuer unter anderem. Man muss sich aber auch da wieder eins klar machen, er war sich, meiner Meinung nach völlig zu Recht, keines Unrechts bewusst. Er hatte diese Bilder von seinem Vater, Sie haben es gerade schon gesagt, einer der 4 Kunsthändler, die die sogenannte entartete Kunst, die Nationalsozialisten nicht gestohlen hatten von meist jüdischen Sammlern, sondern die sie aus deutschen Museen per Gesetz beschlagnahmt hatten. Diese Werke hat Vater Gurlitt vermarktet und der wird irgendwann seinem Sohn gesagt haben, das besitzen wir alles rechtmäßig. Und das stimmt auch. Ich habe zugespielt bekommen, irgendwann mal schriftliche Unterlagen, die auch bei Gurlitt Sohn beschlagnahmt worden sind. Da sind Quittungen bei, da sind Kaufbelege bei, da ist so gut wie nichts gestohlen gewesen. Und in dem Bewusstsein wird der Sohn, wird Cornelius die ganze Zeit gelebt haben. Also er hat die Welt nicht mehr verstanden, als da plötzlich Polizei und Staatsanwaltschaft bei ihm auf der Matte standen und wissen wollten, was er da hat, was er da gehütet hatte über Jahre und Jahrzehnte hin. Und sein Betreuer hat mal gesagt, diesem alten Mann ist Unrecht getan worden. Ich glaube, dass das stimmt.
Nach seinem Tod ging die Sammlung dann auf Gurlitz' Wunsch ans Kunstmuseum Bern. Mhm. Und da wurden dann ja auch einige, sehr, sehr wenige, muss man sagen, Kunstwerke restituiert. Geht denn Bern transparent mit dieser schwierigen Sammlung um?
Ja, bisher kann man da eigentlich nichts anmerken, was negativ wäre. Cornelius Gurlitt hatte ja noch zu Lebzeiten das getan, was viele deutsche Museen bislang nicht tun, nämlich einer offenen und einer bedingungslosen Untersuchung zugestimmt. Das hätte er als Privatmensch überhaupt nicht gebraucht. Es gibt Regularien, die sogenannte Washingtoner Erklärung, in der sich die öffentlichen Museen dazu verpflichten. Privatmenschen kann da niemand zu verpflichten. Er hat trotzdem gesagt, ich möchte das. Und der Bund, der dann irgendwann auch gemerkt hat, na so ganz okay war das nicht, was wir da mit Herrn Gurlitt gemacht haben, hat dann dafür die Mittel und das Personal zur Verfügung gestellt. Und wie Sie gerade schon sagten, mal ist von 8 Werken, mal ist von 14 Werken die Rede. Insgesamt war das ein Konvolut von nahezu 1600 Gemälden, Zeichnungen und so weiter. Das ist wirklich ein verschwindend geringer Anteil. Das war keine NS-Raubkunst.
Was würden Sie denn sagen, Stefan Koldorf, wurde dieser Fall Gurlitt bis heute angemessen aufgearbeitet mit einer Taskforce, muss man vielleicht noch dazu sagen, die ja eigens dafür eingerichtet wurde?
Ich glaube schon. Ich glaube, da ist mit Sorgfalt gearbeitet worden. Man muss jetzt mal ein bisschen zur Seite gucken, wenn man sieht, dass einige Mitarbeitende in dieser Taskforce dann selbst daraus einfach mal publiziert haben, was sie herausgefunden hatten, Buchverträge abgeschlossen haben. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich auch diese schriftlichen Dokumente irgendwann mal veröffentlicht werden. Denn aus denen geht wirklich hervor, es war nicht die große Überraschung, als die das verkauft worden ist. Ganz, ganz viele Galerien, Auktionshäuser haben mit Familie Gurlitt in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren gute Geschäfte gemacht. Man wusste, dass es diese Sammlung gibt. Aber wenn die Taskforce das nicht veröffentlicht, muss das vielleicht irgendwann mal ein Journalist tun. Und der zweite Punkt, das Ganze hatte eine unglaublich positive Auswirkung auf die ganze Raubkunstdebatte in Deutschland dann doch. Das Bewusstsein dafür, dass es immer noch Menschen gibt, vor allen Dingen jüdische Familien, die nach ihrem Eigentum suchen, auch Jahrzehnte nach Kriegsende, das ist unglaublich gestärkt worden. Und dafür muss man, glaube ich, Cornelius Gurlitt, auch wenn er es nicht gewollt hat, dankbar sein.
Mhm. Stefan Koldehoff über die Sammlung Gurlitt 10 Jahre, nachdem der Schwabinger Kunstfund aufgedeckt wurde. Besten Dank.
Gerne.
Das Goethe-Institut in Los Angeles ist im vergangenen Herbst umgezogen nach MacArthur Park, ein sehr diverses Stadtviertel, und daraus hat sich unter anderem auch eine Nachbarschaftsinitiative entwickelt. Die Anwohner können einen Projektraum benutzen, dort finden auch Veranstaltungen für alle statt. Kerstin Zilm hat mitverfolgt, wie die beiden deutschen Buchautoren Alice Hasters und Mohamed Amjahid sich den Fragen zu Rassismus und Diversität an diesem Ort gestellt haben.
There are basically three ways to look at diversity and what it can do.
Alice Hasters eröffnet die Diskussion mit ihrer Kritik an Institutionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Diversität als Mittel gegen Diskriminierung einsetzen, ohne an ihren strukturellen Ursachen etwas zu ändern. Dadurch hätten die Ungerechtigkeiten nur ein bunteres Gesicht. Mit Mohamed Amjahid debattiert sie über Unternehmen, die auf sozialen Medien und in Anzeigen die Black Lives Matter und LGBTQ+-Bewegungen unterstützen, ihre Ware aber beispielsweise in Ländern produzieren, die genau diese Gruppen diskriminieren. Das sind keine überraschenden Gedanken für das sehr diverse Publikum in Los Angeles. Doch die Beispiele sind neu. Kontroversen rund um ein europäisches Fußballturnier, Proteste vor Frankfurts Banken, Quotenimmigranten in Redaktionen deutscher Medien. Die meisten Reaktionen löst die Frage aus, ob es überhaupt erstrebenswert sei, in bestehenden Systemen besser repräsentiert zu sein. Robin Garcia, Professorin für lateinamerikanische Studien, war nicht klar, dass diese Themen auch auf der anderen Seite des Atlantiks Gesellschaften spalten.
They didn't know the conversation specifically around diversity, equity, inclusion.
Ich wusste nicht, dass Diskussionen um Diversität, Gleichheit und Inklusivität auch in Deutschland geführt werden. Es ist sehr interessant, dass die Widersprüche und Herausforderungen anderswo auf der Welt ähnlich sind. Das zu hören gibt uns eine neue Perspektive auf die Situation hier in den USA. Sozialarbeiterin Pauletta Pierce sieht sich durch die Diskussion mit den Deutschen in ihrer Entscheidung bestätigt, einen Managementjob aufzugeben. Oft sei es besser, Institutionen von außerhalb zu zerstören, als zu versuchen, sie von innen zu verändern.
I have found that I don't need to be in those upper management.
Ich habe gemerkt, dass ich nicht in diesen Führungspositionen sein muss, um etwas zu bewegen. Ich bin glücklicher, wenn ich außerhalb der Strukturen arbeite und kann dort mehr Menschen erreichen.
To reach more people.
Mohamed Amjahid und Alice Huster sind sich klar, dass Debatten um Diversität und systemimmanenten Rassismus in den USA schon länger kontrovers geführt werden als in Deutschland. Die Diskussion im Goethe-Institut macht aber darüber hinaus einen Aspekt der Geschichte deutlich, der in den USA selten beachtet wird. In beiden Ländern hat das Konzept weißer Überlegenheit zu den größten Sünden ihrer Geschichte geführt. Sklavenhaltung, Holocaust und Kolonialisierung. Alice Hasters und Mohamed Amjahid.
Ich glaube, es ist total wichtig, gerade in den USA nochmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Narrativ von weiß ist oben, weiß ist besser, quasi in den USA wie in Deutschland eine immense Rolle gespielt hat. Und dann merkt man auch, dass es quasi eine gemeinsame Wurzel dessen gibt. Das heißt, es hängt miteinander zusammen.
Die weißen Menschen, Männer meistens, die in den USA dafür gesorgt haben, dass schwarze Menschen versklavt worden sind, die sind ja nicht vom Mond gefallen, sondern die kamen aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel.
In den USA, wo die Diskussion um Diversität und Rassismus meist sehr um die eigene Geschichte kreist, um 400 Jahre Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung und noch längere Vertreibung der indigenen Völker, ermöglicht die Diskussion einen neuen Blick auf altbekannte Themen. Nicht alle Zuschauer sind beeindruckt, doch viele sind wie Joel Garcia froh, eine globalere Perspektive zu bekommen. Der Künstler und Aktivist hat das Gefühl, neue Verbündete gefunden zu haben.
It was a good affirmation and understanding or a reminder that a lot of times we get tricked into thinking that diversity is the strategy.
Es war eine gute Mahnung, nicht zu vergessen, dass man uns oft vormacht, Diversität sei die beste Strategie. Sie ist nur ein Zugeständnis auf dem Weg zu Veränderungen im System. Von Weißen entwickelte Strukturen sind nicht notwendigerweise die besten. Es gibt andere Gesellschaftsformen, die ohne Ausbeutung von Menschen funktionieren. Das war für mich heute eine wichtige Erinnerung.
So I think for me that was like the important reminder.
Eine Diskussionsveranstaltung in Los Angeles mit Alice Hasters und Mohamed Amjahid. Kerstin Zillen berichtete. Das Deutsche Historische Museum stellt den 9. Oktober 1989 in den Mittelpunkt einer interaktiven Ausstellung, also den Tag, an dem rund 70.000 Menschen in Leipzig für Reformen in der DDR demonstrierten. Es geht um die Kraft des Protestes in diesen Tagen wieder hochaktuell. Besucherinnen und Besucher können in die Rolle verschiedener Akteure von damals schlüpfen und ihre Möglichkeiten ausprobieren, Geschichte zu machen. Es ist ein digitales Spiel ergänzt mit historischen Objekten. Leipzig, 89, Revolution Reloaded. Simone Reber hat es für Fazit getestet.
Die Uhr tickt im Ausstellungsraum des Deutschen Historischen Museums, wenn sich die Besucherinnen und Besucher mit dem Smartphone oder Tablet in die interaktive Gamestation Leipzig 89 Revolution Reloaded einklicken, können sie am 9. Oktober 1989 den Tag beginnen. Einer ist der Bereitschaftspolizist Thomas. Für die Entwicklung dieser Figur hat Nils Höllmer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am DHM, die Einsatzberichte der Leipziger Polizei vom 9. Oktober 1989 studiert.
Es ist total spannend, dann zu beobachten, wie den Tag über protokolliert wird, was sich ereignet. Die Polizei beobachtet das sehr genau. Sie dokumentiert Festnahmen, sie dokumentiert, wo vielleicht ein Transparent an der Nikolaikirche aufgehängt wird am Nachmittag. Und wir können eben aus diesen Polizeiberichten auch erkennen, wie überrascht die Polizei von der Größe der Demonstration war. Also dass man mit diesen, ja heute schätzen wir etwa 70.000 Menschen, einfach absolut nicht gerechnet hat.
Fünf der Charaktere sind fiktiv, gezeichnet als Silhouetten in beige-braun, mit markanten Gesichtszügen in der Anmutung einer Graphic Novel aus dem Kalten Krieg. Die Bürgerrechtlerin Sabine T. verabschiedet sich am Morgen von Mann und Kind, die sicherheitshalber die Stadt verlassen. Die Krankenschwester Almut erlebt, wie im Krankenhaus Blutkonserven bereitgestellt werden für mögliche Verletzte. Zwei Figuren sind real, der Gewandhauskapellmeister Kurt Masur und
Egon Krenz, der an dem Tag aber sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass er nichts tut,
sagt Elisabeth Breitkopf-Bruckschen, die Projektleiterin. So viel darf man verraten. Egon Krenz, wenige Tage später Nachfolger von Erich Honecker, ist am schwierigsten zu spielen. In den Zeichnungen lümmelt Krenz lächelnd vor dem Fernseher.
Er handelt nicht. Und durch dieses Nichthandeln entsteht ein Entscheidungsvakuum. Und das wird von anderen auch genutzt. Das ist für uns eigentlich das Interessante auch an diesem Tag gewesen und an diesen Figuren, dass die vermeintlich wirkungsmächtigste Figur an dem Tag erstmal gar nichts groß macht. Nämlich, er will sich eigentlich bei Honecker versichern, was soll ich machen? Der antwortet aber nicht und dann lässt er das Geschehen laufen.
Besucherinnen und Besucher müssen für ihre Figuren die richtigen Entscheidungen treffen, um Gewalt zu verhindern. Kameramann Hannes zum Beispiel muss sich überlegen, wo er sich postiert. Eine falsche Entscheidung und das Spiel ist zu Ende. Und die Revolution hätte vielleicht nie stattgefunden. Denn als Vorbild für Hannes haben die Spieleentwickler Siegbert Schiefke gewählt, erzählt der Game-Producer Martin Thiele-Schwetz.
Ja, Siegbert Schiefke war der Kameramann, der letztlich die Aufnahmen gemacht hat, die am Ende in den Westmedien abgespielt wurden und dann überhaupt der Weltöffentlichkeit ein Bild davon zeigen konnten, was in Leipzig stattfand an dem Tag, um auch letztlich die Tragweite der ganzen Demonstration nach außen zu transportieren.
Die Geschichte hätte auch einen anderen Verlauf nehmen können, lernt man in diesem Spiel. Durch die verschiedenen Optionen wird nachvollziehbar, dass die Protestierenden damals nicht wussten, wie der Tag enden würde. Kontrafaktisch nennen die Museumsleute ein Experiment, das auch fiktive Alternativen eröffnet, sagt Fritz Backhaus, Sammlungsleiter am DHM.
Wir haben diese Situation ausgewählt, um deutlich zu machen, dass Geschichte auch nicht unbedingt gut ausgehen muss, sondern von individuellen Entscheidungen, von Alternativen, von Zufällen auch abhängen kann. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser Versuchsanordnung zu Leipzig 1989.
Das Museum hat der interaktiven Game Station 7 Objekte aus der eigenen Sammlung zugeordnet. Helm und Knüppel eines Polizisten, das Flugblatt der Bürgerrechtler, ein grünes Telefon, wie es Egon Krenz benutzt hat, Bürgen für die Wirklichkeit. Das Spiel mit dem Smartphone lenkt jedoch die Aufmerksamkeit von diesen realen Exponaten ab. In den Multiple-Choice-Aufgaben lernen Spielerinnen und Spieler zwar Ruhe zu bewahren und Umsicht walten zu lassen, aber die komplexe Situation wirkt mit einem Klick beherrschbar. Dabei beweist die Gegenwart gerade mit voller Wucht etwas anderes. In Deutschland hätte es anders kommen können, in der Ukraine ist es gerade anders gekommen.
Leipzig 89 Revolution Reloaded, eine interaktive Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Und wir kommen zur Kulturpresseschau, auch ganz im Zeichen des Kriegs in der Ukraine. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen, Montag, den 28. Februar, gelesen.
Was soll ich jetzt meiner Tochter erzählen heute Abend, nachdem ich ihr jeden Abend gesagt habe, dass es keinen Krieg geben würde? Fragt der bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov in der Neuen Zürcher Zeitung. Wie sollen wir unseren Kindern erklären, dass der Kindergarten der Welt nicht bereit sei für sie? Das schrieb Gospodinov offensichtlich, bevor Wladimir Putin die Lage noch einmal eskalieren ließ, indem er erklärte, er habe die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt. Tatsächlich zeugt diese Drohgebärde gen Westen eher von der Verzweiflung des Kreml-Chefs, analysiert Clemens Vergin in der Welt. Putins Wedeln mit den Nukes ist in gewisser Weise das Eingeständnis, dass Russlands Armee in wenigen Tagen erheblich an Schrecken verloren hat. Deshalb ruft der Kreml-Chef der Welt in Erinnerung, mein Militär mag einen verlotterten Eindruck machen und sich in der Ukraine eine blutige Nase holen, aber hey, wir haben immer noch Atombomben. Mit diesen Worten möchte Vergin wohl die Leser beruhigen. Puh. Überhaupt waren die Feuilletons schon lange nicht mehr so deprimierend. Dass Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder seinen Freund Putin nicht kritisiert, bringt Klaus Brinkbäumer im Tagesspiegel auf die Palme. Schröder tritt nicht von seinen Ämtern in Putins Reich zurück, weil sie ihm jene Millionen bringen, die er nicht braucht, aber stets begehrte, schreibt Brinkbäumer. Schröder sieht sich als charakterfesten Mann, der unter Druck nicht nachgibt. Dabei ist er bloß käuflich, bloß ein Feigling, der sich nicht einmal dann traut, wenn er nichts riskieren müsste. Jürgen Kaube knüpft sich in der Frankfurter Allgemeinen andere SPD-Mitglieder vor. Seine Diagnose? Deutschland sei ein Kehrtwendeland. Die Belege? Etwa Kanzler Olaf Scholz, der Russland erst nicht vom Überweisungssystem SWIFT abschneiden wollte, es dann aber doch tat. Manuela Schwesig, SPD, vermutet derweilen durch Illumination des Schweriner Schlosses in den ukrainischen Farben, ihre lange Interessengemeinschaft mit Putin vergessen machen zu können. Eine der geschmacklosesten Aktionen der letzten Tage, schreibt Kaube. Folgerichtigerweise ist die Schweiz der letzte Verbündete Putins in Europa. Fast möchte man sagen, immerhin dreht sich die Schweiz nicht. Sie war schon immer so. Man weiß, woran man mit ihr ist. Der Westen war naiv zu glauben, er könne 13 NATO-Osterweiterungen durchziehen, ohne dass die Russen Einkreisungsparanoia bekommen, kritisiert Friedrich Küppersbusch in der Taz. Die Ukraine wird nun, nach vielen Toten, ein Marionettenregime bekommen. Die Alternative war, sie bündnisfrei zu stellen und dieses Fiasko zu verhindern. Was ist weniger Autonomie? Wir sind gescheitert. Ich weiß, das kann man feige und zynisch finden. Wer sich angesichts dieses Debakels nicht fragt, ob er Fehler gemacht hat, ist eindeutiger. So wie Putin, schreibt Küppersbusch, der sonst an dieser Stelle satirische Pirouetten dreht, bemerkenswert unsatirisch. Anders Hans Zippert. Seine satirische Tageskolumne für die Welt macht selbst in Kriegszeiten ihrem Namen alle Ehre. Inspiriert von einer Meldung darüber, dass eine Optikerkette ihren Umsatz durch den Verkauf von Brillen und Hörgeräten erheblich steigern konnte, schreibt Zippert: Wir sehen und hören immer schlechter und bleiben auf unzureichende Hilfsmittel angewiesen. Das habe zu kurzsichtigen Entscheidungen in der Politik geführt. Wir haben die Pandemie nicht kommen sehen und uns vom russischen Gas abhängig gemacht, weil wir die Risiken nicht sehen konnten und Putins Worte nicht verstanden haben. Da nutzten auch die besten Hörhilfen nichts. Wir würden nun in einer Welt leben, die wir nicht mehr durchschauten. Je mehr Gleitsichtbrillen verkauft werden, umso mehr entgleitet uns die Realität.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und es war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.